Beim Alkohol geht es sicher mal um eine Vorbereitung, eine Motivation, dass man das ja diagnostiziert. Sie brauchen eine gute fachärztlich-psychiatrische Diagnostik, dass man eben sieht, was für ursächliche Krankheiten gibt's oder welche begleitenden Krankheiten, die sozusagen die Sucht aufrechterhalten, den Konsum. Und dann beim Alkohol, bei der Sucht geht es ja darum, dass man wieder mehr Kontrolle bekommt. Und das Maximum an Kontrolle wäre die Abstinenz.
Das Sprechzimmer G1.3. Sie hören den Podcast aus dem Universitätsklinikum St. Pölten mit Oliver Lois-Kandl und Peter Redl-Lenk.
Also wir haben heute einen großartigen Gast und unser Gast ist der Herr Primarius Dr. Christian Korbel, ärztlicher Leiter, ärztlicher Direktor des Landesklinikum Mauer seit 2019 und Leiter der Abteilung für Abhängigkeitserkrankungen. Herr Primarius, super, dass Sie heute Zeit gefunden haben und dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen beim Sprechzimmer G1.3 aus dem Universitätsklinikum St. Pölten.
Und wir haben ja heute gleich was gemacht zur Vermeidung Associated. Ist der Sport blieb.
Aber schön, dass du das wieder ansprichst.
Ja. Waren schon Wunden, dann jedenfalls. Herr Primarius Korbel, ich würde gleich mit der ersten Frage wohl einsteigen. Was ist denn eine Sucht?
Ja, danke für die Einladung auf jeden Fall. Und es ist ein wichtiges Thema. Gut, dass wir über die Abhängigkeiten und die Sucht sprechen. Naja, Sucht ist halt, man kann von verschiedenen Substanzen abhängig werden, nicht? Aber wenn man in Österreich über Sucht redet, muss man über Alkohol und Nikotin reden oder Tabak, Zigaretten rauchen halt, nicht? Das sind die großen Sachen. Aber nur wenn man diese Substanzen jetzt konsumiert oder trinkt oder raucht, heißt ja nicht, dass man abhängig ist, nicht? Das muss man sagen. Aber wenn ich habe meine Kompetenz, weil ich Facharzt für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin bin und Psychotherapeut und Suchtbeauftragter vom Land Niederösterreich. Aber ich bin aufgewachsen in Grinzing, kennt ihr das?
Grinzing, Herrengegend.
Ja, genau. Ich habe das mit der Sucht von Grund auf gelernt und habe das dann später noch studiert und dann halt gemacht. Wenn man jetzt zum Herren geht, zum Beispiel, da sitzen 100 Leute drin, dann werden da wahrscheinlich ein paar Leute gar nichts trinken, aber sehr wenige, und aber 100% werden Erfahrung mit dem Alkohol haben, nicht? Und einige werden mehr trinken, andere weniger. Und trotzdem wird's geben 15 Leute, die fallen auf, weil sie anders trinken. Oder wo die anderen schon wissen, das ist was anderes. Und es geht darum, was ist jetzt der Unterschied von einem normalen Konsum und ab wann ist man abhängig? Das ist das, glaube ich, nicht? Und wenn jemand trinkt Alkohol, dann, wenn er süchtig ist oder Abhängigkeitserkrankung hat, dann verspürt er halt einen Drang und einen Zwang, dass er den Alkohol konsumiert, nicht? Das andere ist, dass er die Kontrolle verliert, nicht? Das ist ein Kriterium. Der Kontrollverlust. Dann das heißt Kontrolle über den Zeitpunkt, über die Menge, über die Dauer, nicht? Wenn einer sagt, er geht nach der Arbeit noch auf ein Bier und anstatt einen trinkt er 8 Bier, aber entgegen seinem eigenen Wunsch wird er die Kontrolle verloren, wenn das wiederholt. Oder sagt, ich gehe nur eine Stunde weg und bin dann nach 6 Stunden noch immer nicht zu Hause, dann habe ich die Kontrolle verloren und so weiter. Kann man noch eingehen. Das andere ist, dass es zu einer Einengung auf den Alkoholkonsum kommt, mit Vernachlässigung von Pflichten, aber auch von Hobbys, nicht? Das geht verloren, nicht? Einengung auf den Konsum. Das andere ist, dass die Substanz, also der Alkohol, weiter verwendet wird, weiter konsumiert wird, obwohl man schon merkt, es ist schädlich, obwohl man schon negative Auswirkungen hat. Das ist der Unterschied. Ein Gesunder sagt, na, wieso trinkt er so viel, wenn es eh schon so schlecht ist? Na, das ist eben die Sucht. Das andere ist, dass wenn jemand abhängig ist, kann er Entzugssymptome kriegen. Also das heißt, wenn er nicht mehr trinkt oder das unterbricht, dann passiert er beim Normalen gar nichts. Nicht? Und wenn jemand abhängig ist, dann entwickelt er ein Entzugssyndrom. Die Menge vom Alkohol, ja, ist jetzt nicht entscheidend, das ist schon ein wichtiger Punkt, aber nicht entscheidend für die Diagnose Alkohol. Ich werde immer als erstes gefragt, wie viel darf man trinken, bis man Alkoholiker ist. Mhm. Über die Schädlichkeit können wir nur reden von Alkohol, sondern es geht um die Veränderung der Alkoholmenge. Das heißt, die Toleranzentwicklung nennt man es. Das heißt, ich brauche mehr Alkohol, um die gleiche Wirkung zu erreichen, oder ich brauche mit der gleichen Menge kriege ich weniger. Und das sind die Kriterien für die Abhängigkeitserkrankung von der Alkoholabhängigkeit. Da muss ich nicht alle haben, aber wenn ich 3 davon habe, das ist jetzt schon genau nach dem ICD-10, ist ja egal, ICD-10. Aber das Wesentliche ist ein Kontrollverlust, eine Einengung, ja, weiter weitermachen, obwohl es schlecht ist. Entzugssymptome könnten auftreten, nicht? Und dann Drang und Zwang, die Substanz zu konsumieren, und die Menge wird immer mehr. Kann ich noch was dazu sagen? Das war jetzt für die Alkoholabhängigkeit gedacht. Diese Kriterien sind aber für alle Substanzen gleich. Das tue ich so einteilen, und die Kriterien, die ich jetzt aufgezählt habe, sind gleich, ob das jetzt Cannabis, ob das Kokain ist, ob das Heroin ist, ob das Ecstasy ist, und ich habe es jetzt für den Alkohol halt einmal gesagt. Mhm. Ne?
Siehst du jetzt einen Zusammenhang zu deiner Sauna?
Naja, ich denke gerade nach, nicht, weil ich gebrauche ja keine Substanz, sondern ich mache eine Tätigkeit. Vielleicht nur zur Einordnung, weil sonst bewegen wir uns wahrscheinlich zu weit sozusagen in ihr Fachgebiet und kommen mit der Zeit eben gewohnt nicht zurecht, aber sind vielleicht dann auch noch ein bisschen zerfasert. Nur kurz, gibt es einen Unterschied zwischen substanzgebundenen und möglicherweise nicht substanzgebundenen Süchten?
Na, in der Tat ist das ein wichtiger Punkt, und man kann eben von anderen Tätigkeiten auch abhängig werden. Das wird auch in Zukunft so hineindiagnostiziert werden. Das war nur jetzt aufgrund der Systeme nicht möglich, weil man immer Substanz genannt hat. Mhm. Aber Sie können sexsüchtig sein, Sie können kaufsüchtig sein, Sie können spielabhängig sein, Sie können computerabhängig, das geht. Und da vom Wesen her passiert aber das Gleiche. Das heißt, sie verwenden, was nehmen wir da, irgendeine Spielsucht oder was, ja? Mhm. Sie spielen, haben einen Zwang und einen Drang zu spielen. Sie machen es weiter, obwohl sie sich schon schädigen, zum Beispiel finanziell oder was auch immer. Sie verlieren die Kontrolle, wann sie spielen, wie lange sie spielen und um wie viel Geld. Sie engen das Interesse ein auf das Spielen und vernachlässigen ihren Partner oder Partnerin oder die Arbeit oder die Kinder. Und wenn sie nicht spielen, werden sie nervös, kriegen ein Entzugssyndrom, fangen zum Schwitzen, Zittern oder was auch immer. Nicht? So gesehen kann man diese Kriterien auf gewisse Tätigkeiten auch anwenden. Ne?
Und jetzt gibt's in Österreich, nicht? Und wir haben das eingangs schon erwähnt, nicht? Sie kommen aus Grinzing beim Heurigen. Das ist ja was Akzeptiertes. Im Gegenteil, es ist also eine gesellschaftliche Konvention, dass man immer wieder einmal was trinkt, nicht? Ein Sektbitter, oder? Wenn man einen Geburtstag feiert.
Ja, es gibt sogar den Kindersekt, ne?
Ja,
das genau. Stimmt schon. Wobei, merk, beim Heurigen hat sich was verändert. Als ich jung war, hat's noch die alten Heurigengeher gegeben, die das Viertel getrunken haben. Also ein Viertel.
Sicht man
so gut wie immer. Wie ist das in Grinzing?
Na ja. Schon? Also ich kann das sagen, nicht nur wie es in Grinzing ist, sondern ich sage, wie es in Österreich ist. Ja. Also die Alkoholtrinkmenge ist über viele Jahre, Jahrzehnte angestiegen, nicht? Und seit ca. 20, 25 Jahren, 30 Jahren ist es gleich geblieben. Und wenn es eine Tendenz geht, geht es eher hinunter im Gesamten. Mhm. Also wir haben eine Entwicklung eher hin zum moderaten Konsum. Man redet zwar immer dann 110 Liter ungefähr rein Alkohol trinkt der Österreicher im Durchschnitt. Naja, das trinkt aber nicht jeder, nicht? Das ist eine große ungleiche Verteilung. Das heißt, 15% der Österreicher, wenn man sich das vorstellt, das sind jetzt die, die problematisch, wie wir sagen, die konsumieren oder trinken, nicht? Das sind die, die eine Abhängigkeit haben und die, die einen schädlichen Gebrauch von Alkohol haben. Das sind 15% in Österreich, das ist ungefähr 1 Million, also müssen die nachrechnen, nicht? Aber 15% trinken 70% vom Alkohol, vom Gesamten, nicht? Das heißt, der Schnitt sagt ein bisschen was, aber nicht alles, nicht? Sozusagen. Und dann haben wir quasi 30%, die trinken den Rest sozusagen. Also 80% trinken nur 30%, so ist es. Ne?
Also die Vierteltrinker werden weniger, das heißt, es wird...
Naja, es ist die Kultur, wir haben ja eine Kultur, wo das ja nicht nur erlaubt ist, sondern teilweise gefordert ist, aber zumindest gut toleriert und beworben. Und ich denke, die Bierwerbung ist anders als die Weinwerbung entstanden, also sich weiterentwickelt. Da wird es mehr der qualitativ hochwertigere Wein und immer mit dem Essen in Verbund, also in Verbindung gebracht, wenn man die Werbung sieht. Und das passiert auch in der Tat, nicht, dass man mehr gemäßigt was Hochqualitatives und halt, ja, kommt darauf an, wen man halt fragt.
Jetzt sind Sie da Fachmann und können vielleicht auch ein bisschen so eine Einschätzung der Gefährlichkeit da geben, wann das überhaupt möglich ist. Wir haben gerade besprochen, es gibt akzeptiertere Süchte wie den Alkoholismus, wie das Rauchen. Nicht? Ich glaube, Rauchen ist ja überhaupt zur Gänze, muss man sagen, akzeptiert, toleriert in der Gesellschaft, und weniger akzeptierte, nicht? Also heroinabhängig ist schon dann nicht mehr so super cool. Oder wird auch nicht mehr als akzeptierte Sucht gesehen. von der Gefährlichkeit auf dem Spektrum der verschiedenen Substanzen? Was sagt der Psychiater und Psychotherapeut? Naja, wie gefährlich oder lässt sich da überhaupt so eine
Oh ja, das lässt sich machen, aber es sind zwei, drei Punkte in der Frage oder in der Bemerkung drin, wenn ich da kurz raushole. Und so, das eine ist, eine Sucht selbst wird nicht akzeptiert richtig, nicht? Mhm. Das heißt, der Konsum, weil die meisten Leute konsumieren ja irgendwas und sind nicht süchtig. Das heißt, 80% oder 75, also über 80% der Österreicher trinken hin und wieder einen Wein und wir haben keine Sucht. Nicht? Aber auch der Konsum ist ja, alle psychotropen Substanzen, also die irgendwie die Psyche beeinflussen, Kaffee, Tee, Nikotin, Alkohol, Heroin, Opium, Cannabis, sind ja in allen Gegenden, in allen Zeiten immer in irgendeiner Form reguliert worden. Auf unterschiedliche Art. Und da haben wir natürlich kulturspezifische Unterschiede und auch von den Jahrhunderten her sozusagen. Der Alkohol ist bei uns erlaubt, nicht? Die Zigaretten sind auch erlaubt. Aber allein, ohne dass ich den Status verändere, beim Cannabis wird er diskutiert wegen Legalität. Aber das ist ja nur ein Punkt von der Regulierung. Die Zigaretten haben den Status nicht verändert von legal oder illegal, war nicht mehr legal jetzt in den letzten Jahrzehnten, aber der Umgang ist massiv anders gewesen. Also früher in der Morgenbesprechung in der Spital hat man die anderen nicht gesehen, weil so viel Rauch war. Mhm. Die darf man nicht einmal im Haus irgendwo rauchen. Nicht? Im Flugzeug hast du geraucht in den Mini-Aschenbecher, das gibt es nicht mehr. Nicht? Club 2 haben sie geraucht, ist nicht mehr da. Dann hat es gegeben im Restaurantverbot, in der Schulgebäude irgendwie Veränderung, ein Jugendschutzgesetz, also immer mehr Regulierung in dem Ding. Also, aber ihr wollt jetzt wissen, die Gefährlichkeit. Nicht? Und da muss man schauen, es gibt immer Gefährlichkeit für die eigene Person, aber ein bisschen auch für andere. Nicht? Der Alkohol gehört zu den, das ist vom Natz, das ist ein Psychiater aus Amerika, der hat das einmal so eine Reihung gemacht und da gehört Alkohol zu den gefährlichsten Sachen. Nicht? Aber wenn man jetzt anschaut, gefährlich muss man es differenzieren, auf was, weil jede Droge hat irgendwie eine ganz andere. Nehmen wir ein Beispiel. Beim Alkohol stirbt aber üblicherweise stirbt man beim Alkohol, wenn man den probiert oder man nimmt, nicht an einer Überdosis, nicht? Man könnte, aber eigentlich nicht. Man schläft ein, das wird ein schlecht oder was auch immer. Aber über die vielen Jahrzehnte, die man den trinkt, wenn man wirklich regelmäßig und fest ordentlich trinkt, nicht? Hat man unter Abhängigkeit entwickeln, haben wir eine Erkrankung mit einer starken Lebenszeitverkürzung, einer starken Qualitätseinbruch, Busse mit vermehrt Unfällen, Krankenständen und so weiter. Und geht auch toxisch auf die, also der Alkohol ist auf alle Zellen halt giftig. Deswegen kriegt man dann schwere Organschäden sozusagen. Mhm. Nehmen wir ein Gegenstück, Heroin. Wenn man Heroin nehmen würde, dann ist egal, ob ich das erste, zweite, dritte Mal nehme. Wenn ich zu viel nehme, bin ich tot, weil ich also eine starke Atemdepression kriegen kann. Und da gibt es keine absolute Menge, sondern immer im Vergleich zu dem, was man gewohnt ist. Ne? Das kann man unendlich steigern. Aber wenn es da 75% der drogeninduzierten Todesunfälle in Europa, also die tödlich enden auch, da sind Opioide daran beteiligt. Also gehört das Heroin auch dazu. Sind Opioide, können wir dann eh noch
hinkommen. Atemdepression, man hört dann quasi auf zum
Atmen. Die wird immer flacher, die Atmung. Und vor allem, wir haben zwar 75% Opiate drinnen in den Todesfällen, also bei den Direktbezogenen, aber immer weniger, wo nur Opiate sind. Das, was heute das ist, was die Leute umbringt auf dem illegalen Sektor, ist der Mischkonsum, Drogending. Vor allem, wenn mehrere Substanzen sind, die Atemdepression machen. Das heißt, wenn ich die Opioide mit, auf die können wir dann eh noch zu sprechen kommen, wenn ich die Opioide mische mit dem Alkohol oder Opioide mische mit den Benzodiazepinen, mit Beruhigungsmitteln, Schlafmittel, dann ist die Mischung gefährlich und dann ist es noch riskanter. Ne? Nicht, ein Kokain macht was anderes als ein Ding.
Also ich verstehe, Alkohol ist sozusagen schon eine gefährliche Droge, nicht? Oder eine der gefährlichsten Drogen, weil sie eben eine Auswirkung auf einen selber hat, gesundheitlich, aber auch auf das unmittelbare Umfeld, nicht? Oder auf eigentlich auch weitere Umfeld. Nicht?
Naja, das hat man früher sehr stark geschaut, welche Droge ist gefährlich. Aber es ist ja weniger die Droge in sich nur gefährlich, sondern wie gehe ich da mit der Droge um? Nicht? Mhm. Das heißt, wir haben Eigenschaften, die sind in der Droge. Also das heißt, von einem Alkohol, da muss ich schon ordentlich 10, 15, 20 Jahre trinken, dass ich eine ordentliche Abhängigkeit entwickle. Nicht? Je jünger, desto schneller geht es. Aber da muss man schon viel trinken und Schäden kriegt man. Von Heroin können sie aber innerhalb von einem Jahr abhängig werden. Nicht? Und von Schlafmitteln, Benzodiazepine oder irgendwelche Beruhigungsmittel können sie auch relativ rasch abhängig werden. Nicht? Jetzt, wer wird abhängig und wer nicht? Das hat jetzt mit der Droge zu tun, da waren wir nicht mehr gerade. Aber es hat auch Sachen, die mit der Gesellschaft zu tun haben, mit der Umgebung. Also wie ist das reguliert, wie ist die Erreichbarkeit, wie teuer ist das, was macht die Umgebung, ist das gefordert, ist das erlaubt? Nicht? Und dann gibt es Sachen, die liegen in der Person. Nicht? Und dieses Zusammenspiel ist wichtig. Das heißt, habe ich eine andere psychiatrische Erkrankung zum Beispiel, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich, wenn ich diese Substanz nehme, dass ich auch abhängig wäre, wenn ich Symptome selbst damit bekämpfe. Da können wir dann noch darauf zu sprechen kommen, was der Alkohol da macht. Nicht? Das ist die Geschichte. Oder wenn ich in der Familie schon Mitglieder habe, die abhängig waren, dann wissen wir, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man auch abhängig wird. Das kann sein, dass man sich das abschaut, das kann sein, also lerntheoretisch, es kann sein, dass man sagt, okay, milieutheoretisch, man wächst in einer Umgebung auf, wo andere auch abhängig geworden sind, also sind die gleichen Bedingungen, wird man auch abhängig. Aber aufgrund der Zwillingsforschung wissen wir auch, dass sozusagen auch eine genetische Komponente ist, nur kriegt man es nicht wie bei anderen Krankheiten in so und so viel Prozent, sondern man bekommt eine Vulnerabilität, eine Verletzlichkeit mit und dann kommt noch was dazu und dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach höher, dass man abhängig wird. War das verwirrend jetzt?
Nein, ist alles klar. Also ich habe verstanden, Mischkonsum ist noch gefährlicher als wie der reine Alkoholkonsum. Und wenn ich auf Ihre Homepage schaue, dann sehe ich ja, dass die in der Station für Alkoholabhängigkeit, die Zielgruppen sind Alkoholabhängigkeit, Alkoholabhängigkeit in Verbindung mit Benzodiazepin oder Cannabisabhängigkeit. Mhm. Beziehungsweise den letzten Punkt, den Sie nämlich gerade angesprochen haben, gemeinsam mit anderen psychiatrischen Erkrankungen, wie beispielsweise Depression oder Angststörungen. Das heißt, wenn ich das so lese, kommt nicht nur die reine Alkoholabhängigkeit vor, sondern auch diese Mischformen vor und diese psychiatrischen Erkrankungen vor. Wie kommen denn zu Ihnen in die Behandlung? Merke ich es selbst oder brauche ich wen im Außen, der mir sagt, du, Peter, jetzt wird's Zeit?
Naja, üblicherweise kommt man jemand mit einer Drogenabhängigkeit oder mit einer Alkoholabhängigkeit. Jetzt hat man den ersten Kontakt nicht mit dem Betroffenen, sondern mit dem Ehepartner oder mit den Freunden oder im Arbeitsumfeld. Mhm. Nicht? Also das Wesen in der Abhängigkeit ist so, dass man das selber schon noch bemerkt, aber irgendwie auch schönredet oder ein bisschen verdrängt oder das auch noch nicht ganz so erfasst. Gerade beim Alkohol ist auch die Kritikfähigkeit im alkoholisierten Zustand ja andere, und wenn das fast permanent ist. Nicht?
Sie aber haben dieses Bier angesprochen nach der Arbeit. Wann wird es zum Problem?
Ja, ich denke, dass das Bier nach der Arbeit kein Problem ist. Es kommt davon, wie oft und wie viel. Aber entscheidend ist ja das Verhältnis zum Bier und welche Rolle spielt es im Leben. Und ich kann mich nur wiederholen, sobald ich einen Drang verspüre und sobald ich die Kontrolle verliere und das Ganze, dann haben wir ein Problem. Okay. Davor gibt es eben wohl noch nicht alle Kriterien. Da würde ich mal sprechen von schädlichem Gebrauch von. Nicht?
Ja. Und Sie sagen, Sie haben halt sozusagen als Psychiater, als Psychotherapeut dann erstmals Kontakt mit einem Ehepartner oder mit einem nahen Angehörigen, der dann sagt, ich glaube, da ist irgendwie was Therapiebedürftiges und mein Partner oder meine nahestehende Person hat irgendein Problem, das betreut gehört. Das ist der Erstkontakt. Wie geht's dann weiter?
Naja, es ist häufig so. Es gibt verschiedene Anlässe und die sind von den Drogen ein bisschen unterschiedlich. Nicht? Beim Alkohol könnte es der Führerscheinentzug sein, kann es ein Beziehungsproblem sein, kann es ein Problem am Arbeitsplatz sein, wo das irgendwie auffällt. Mhm. Kann sein, dass der Partner ihm sagt, dass wenn du nichts machst, so geht's nicht weiter. Ja, natürlich auch im Freundeskreis, aber oft ist der ident mit dem, was nicht so auffällt. Gerade mit Alkohol fällt mir in Österreich noch lange nicht auf. Nicht? Mhm. Also dauert es. Beim Heroin, Opium, Kokain könnte es sein, wenn man wirklich zu viel nimmt, dass man ja natürlich auch mit dem Gesetz in Konflikt wird, beziehungsweise auch finanzielle Not bekommt. Nicht? Weil wenn man, das ist eine blöde Frage, ich wollte sagen, was kostet der Alkohol? Es kommt darauf an, kann mit ein paar hundert Euro ein Wein kosten, ein Bier, die kann 1,90 Euro 2 Liter Tetra-Pack haben, habe ich wenigstens keinen Korken, nicht? Aber, nicht? Aber wenn sie jetzt heroinabhängig sind, brauchen sie, damit wir jetzt nicht streiten, zwischen 50 und 100 Euro am Tag. Selbst wenn sie verdienen, wird das eng, nicht? Und sie sind im Kriminal natürlich. Mhm. Erstens, weil der Besitz verboten ist. Also Besitz und Weitergabe ist verboten. Und zweitens, wenn sie 100 Euro am Tag oder 50 brauchen, muss das irgendwo her. Deswegen ist die Opiatabhängig immer oder sehr häufig mit kleinen Vergehen, Verbrechen, Diebstähle oder mit der Prostitution verbunden, weil es nicht anders geht. Und so kommt man. Aber ihr wollt jetzt wissen, wie kommt man in Behandlung? Das heißt, es gibt ja, gerade in Niederösterreich haben wir die Suchtberatungsstellen, nicht? Die auch von verschiedenen Trägern, aber eigentlich vom Land Niederösterreich gestützt werden und nach einem einheitlichen System beauftragt sind. Und dort kann man sich beraten lassen als Angehöriger oder als Betroffener oder man wendet sich direkt nach Mauer an die Alkoholstation oder an die Drogenstation. Wir schauen uns das gemeinsam an, wer gehört wohin, weil eben diese Trennung immer schwieriger geworden ist. Wir haben jetzt da einmal probemäßig, ohne das Konsequenzen, einmal alle Alkoholpatienten bei uns, also alle mit Alkoholabhängigkeit, durchgetestet auf Drogen, wie das eigentlich ausschaut, obwohl sie deswegen gar nicht da sind. Und da haben wir gehabt auch Opiate drin, und da haben wir Schmerzmittel drin gehabt, da haben wir Benzodiazepine drin gehabt, da haben wir andere Drogen gehabt, in nicht so großen Teil. Umgekehrt, Alkohol, also Heroinabhängige, da nehme ich mich nicht aus. Wir haben das früher nicht beachtet, weil die Heroinabhängigkeit so massiv und so ein arges Bild eigentlich war. Da haben wir uns nicht gekümmert, ob jemand Alkohol trinkt oder Zigaretten raucht. Jetzt, wo man die Leute lang behandelt und wenn sie älter werden, sieht, die Probleme bestehen aber in der Opiatabhängigkeit auch mit dem zusätzlichen Alkohol oder mit dem Zigaretten, weil sie eine Lungenerkrankung kriegen. Deswegen haben wir vor circa 10 Jahren, 12 Jahren begonnen, als Erste in Österreich, dass wir bei Opiatabhängigen, wenn die eine Substitutionstherapie, das können wir dann reden kurz noch, dass wir an Alkoholentzug machen. Die werden überall rausgeflogen. Ne? Wir haben gemacht bei gleichbleibender Opiat-Agonistentherapie, also wo Opioide verschrieben werden, die haben wir gleich lassen und haben einen Alkoholentzug gemacht, weil mit dem war es nicht möglich, dass man Auto fährt, dass man arbeitet, dass man Ding. Ne? Also man muss immer schauen, welche Drogen hat man und was steht im Vordergrund und was kriegt man weg. Aber wie geht es weiter in der Therapie? Wenn man, das ist eben unterschiedlich, die Drogen. Aber beim Alkohol geht es sicher mal um eine Vorbereitung, eine Motivation, dass man das diagnostiziert. Sie brauchen eine gute fachärztlich-psychiatrische Diagnostik, dass man eben sieht, was für ursächliche Krankheiten gibt es oder welche begleitenden Krankheiten, die sozusagen die Sucht aufrechterhalten, den Konsum. Da können wir nochmal reingehen dann. Und dann beim Alkohol, bei der Sucht geht es ja darum, dass man wieder mehr Kontrolle bekommt. Und das Maximum an Kontrolle wäre die Abstinenz sozusagen. Mhm. Und beim Alkohol wäre natürlich am besten, wenn man gar nichts mehr trinkt, wenn man mal abhängig ist. Nicht? Das wäre das große Ziel. Und dann macht man einen körperlichen Entzug zuerst. Das dauert, sagen wir, eine Woche oder 10 Tage, manche weniger, manche länger. Also wo man, wenn man der Alkohol weg ist, hat man körperliche Symptome beim Alkohol. Zittern, Schwitzen, Schlafstörung, Krankheitsgefühl, Bluthochdruck, schneller Herzschlag und so weiter mit Komplikationen, epileptischer Anfall, obwohl man keine Epilepsie hat oder ein Delir, wo man sich ganz desorientiert ist. Das muss man medikamentös und ärztlich überwachen und begleiten und dann kommt man in einen Normalzustand, aber damit ist noch nichts allein gewonnen, weil ja, ohne dass ich die Lebensumstände, die Psyche, die weiteren Behandlungen mache, kann ich diese Abstinenz nicht halten. In der Zeit, wo man noch nicht, sozusagen, wo ich schon bemerke oder in Kontakt bin, aber noch nicht sage, ja, ich gehe jetzt stationär auf einen Entzug oder eine Entwöhnung, versucht man mit einer Trinkmengenreduktion, die Trinkmenge zu reduzieren, weil früher hat man nur gesagt, alles oder nichts, jetzt sagt man, naja, gut, besser ist 5 Bier als 10. Und jetzt versuchen wir mit einem Tagebuch, mit einer Intervention, mit Dingen, wie zum Beispiel so Eigenname, kontrolliertes Trinken, aber auch andere Systeme, die Trinkmenge mal zu kontrollieren. Das ist das, was jeder sowieso sagt, na, ich könnte ja eh weniger. Und dann können wir den Schaden sozusagen reduzieren. Aber gleichzeitig, wenn es nicht gelingt, habe ich ein diagnostisches ergänzt sozusagen, um noch weiter daran zu arbeiten, dass doch ein stationärer Entzug möglich ist. Und das ist sicher eine Geschichte, weil beim Alkohol, die Alkoholabhängigkeit ist die Patientengruppe, wo das ist ein schwieriger Satz, weil ich nicht weiß, wie ich den fertig mache, aber die ist diejenige Gruppe, wo am wenigsten in Behandlung gehen im Vergleich zu denen, die es bräuchten. Okay. Ja. Und der große Fortschritt wird, glaube ich, nicht durch neue Therapieformen erfolgen, sondern dass man einen früheren Behandlungsbeginn zusammenbringen. Weil beim Alkohol habe ich eine Vorlaufzeit manchmal von 20 Jahren, wo ich zuschauen kann. Das würde man uns wünschen bei anderen Erkrankungen, wo man eigentlich eingreifen kann. Und durch das kontrollierte Trinken kann ich den schon ans System binden.
Dieser Podcast wird unterstützt von der Niederösterreichischen Landesgesundheitsagentur. Sie suchen einen wohnortnahen Job mit zahlreichen Benefits? Im Karrierecenter unter karriere.noe-lga.at finden Sie alle offenen Stellen der NÖ-Kliniken und Pflegezentren. Werden Sie Teil des Teams? Jetzt reinklicken, Job auswählen und bewerben unter karriere.noe-lga.at.
Was ich jetzt verstanden habe, ist, es ist nie zu spät zu reduzieren. Also wenn man dabei ist, dass das ein guter Anfang ist und dass dieses Motto von früher, alles oder nichts, dass das nicht mehr gilt bei der Therapie von Suchterkrankungen generell oder nur beim Alkohol?
Nein, beim Alkohol, das muss ich so sagen, ist natürlich das Nichttrinken ganz wichtige Sache und wäre ideal zum Erholen. Ziel, nicht? Ja. Aber bevor ich es erreicht habe, kann ich es versuchen mit einer Reduktion. Beim Alkohol hat der Mensch, der alkoholabhängig ist und nichts trinkt, hat einen riesigen gesundheitlichen Vorteil für die Entgiftung, für das Erholen. Wenn ich von Opioiden abhängig bin, ist das anders. Ja. Bei Opioiden, also das heißt, alles, was vom Schlafmond kommt, da wird diese unreife Kapsel eingeritzt und dann kommt da milchige Flüssigkeit, die bleibt dann drauf, verfärbt sich braun und wird dann geerntet und dann wird das ein bisschen weiter bearbeitet und das ist das Rohopium. Das nehmen die Leute seit vielen tausend Jahren, schmerzstillend, euphorisierend und gegen Husten, gegen Durchfall und so weiter. Und dann hat man das Morphium isoliert einmal, das war Anfang des 19. Jahrhunderts, nicht? Und hat es dann kommerziell hergestellt und dann ist zusammengefallen, dieses flüssige Morphium mit der Erfindung der Spritze und da haben die angefangen, das halt auch intravenös zu brauchen, missbrauchen, verschieden anzuwenden. Nicht? Und eines dieser vielen Morphine war das Diacetylmorphin, das war halt eine chemische Form und das ist verkauft worden als Heroin. Ist in die Produktion gegangen als Präparat, das ist das Heroin halt, sozusagen. Und wenn man die Opiate nimmt, da hat man verschiedene Probleme. Die sind gefährlich wegen der Überdosis, wenn man zu viel nimmt. Aber die Körperschäden sind geringer als beim Alkohol. Nicht? Die Giftigkeit auf die Zellen direkt ist nicht so hoch. Nicht, dass das gesund ist, dass ich nicht falsch verstanden werde. Aber das vertragt man gut, weil das an eigene Körper, eigene Rezeptoren bindet, die haben wir. Und das wissen wir, dass man das lang nehmen könnte, weil die ganzen Kriegsinvaliden haben ja Schmerzen gehabt und haben über Jahrzehnte Opioide gekriegt und haben lang gelebt und gut. Und deswegen macht man das, dass man sagt, okay, wir machen eine Opioid-Agonistentherapie. Also das heißt, wir verschreiben medizinisch saubere Stoffe, die an die Rezeptoren wirken, anstatt dem Heroin, sozusagen, und mit dem kann man eigentlich gut leben, sozusagen. Das ist die Geschichte. Dann habe ich geredet über diese Toleranzentwicklung. Das heißt, bei allen Substanzen, je länger man es nimmt, desto mehr vertragt man auch, sagen wir so.
Eine Form von Übung, nicht? Kennt man so.
Ja, also eine richtige Gewöhnung, eine Übung natürlich auch, aber Gewöhnung. Und bei den Opiaten geht es unendlich hinauf. Und das geht aber wieder zurück. Und zwar pro Tag ungefähr, pro Tag, wo sie nichts nehmen, 20%. Das heißt, ist ein Patient bei uns und hört ganz auf und ist eine Woche zum Erholen da und geht nach Haus und fängt wieder an irgendwann, weil es ja eine chronisch rezidivierende Erkrankung ist. Das ist eine immer wiederkehrende, so wie Asthma oder Diabetes oder Bluthochdruck, ne, das immer wieder kommt und nimmt das Gleiche wie vorher, ist er tot. Also da muss wissen, dass ich mit der Entzugsbehandlung auch eine Gefährdung erzeugen kann. Das mache ich beim Alkohol nicht. Nicht? Und deswegen ist dort Therapie der Wahl, Opioid-Agonistentherapie, ist ein bisschen kompliziert, Opioid-Substitutionstherapie. Und damit wird den Leuten natürlich massiv geholfen. Ne?
Beim Alkohol hat es früher, also ich glaube überhaupt nicht, sie kommen aus dem Landeskrankenhaus Mauer. Und ich glaube, Mauer hat ja in Niederösterreich schon einen besonderen Ruf. Also ich komme da aus der Gegend, aus St. Pölten, nicht? Und da war das mehr oder weniger auch so ein bisschen so ein geflügeltes Wort, der ist in Mauer. Nicht? Also das hat schon ein gewisses Stigma. Und das zweite Thema ist auch, dass sozusagen ja die Angehörigen auch immer mit betroffen sind. Bei Sucht wissen wir, es ist eine Erkrankung, ist bei den Angehörigen auch eine Form von Erkrankung, nicht? Weil ich sehr oft das Gefühl gehabt habe, so in meiner Wahrnehmung in der Gesellschaft, nicht, dass quasi der Mann sehr häufig, der war dann zum Alkoholentzug im Landeskrankenhaus in Mauer, Mauer-Öhling hat man früher gesagt, und die Gattin war daheim und hat sich redlich Mühe gegeben, sozusagen eine Art Entschuldigung zu finden, wo denn der Mann sein könnte über die nächsten 2-3 Wochen. Merken Sie diese Form von Stigmatisierung? Merken Sie dieses Problem dieser Komorbidität, also dass ich sozusagen miterkrankt bin an der Suchterkrankung?
Ja, also das ist ein wichtiges Thema, das da angesprochen wird, weil in der Tat hat es eine gewisse Stigmatisierung, eine psychiatrische Erkrankung zu haben, auch wie es früher war mit diesen spezialisierten Kliniken außerhalb. Deswegen hat er Niederösterreich auch umgestellt und hat die primär die Grundversorgung psychiatrisch in allgemeinen Krankenhäusern mit anderen Abteilungen, aber gewisse Spezialformen wie Alkohol, wie Drogen, wie forensische Psychiatrie, wie stationäre Psychotherapie, die hat man noch nach Mauer gemacht, weil da gibt es eine Spezialisierung sozusagen. Die Stigmatisierung, das geht zurück, aber das gibt es eindeutig. Beim Alkohol ist es so, dass die Betroffenen ja, auch immer wieder Angst haben, wenn sie in Therapie gehen, was sagen die anderen? Und das bewahrheitet sich nicht, weil da in Österreich bekommt ein Mensch, der alkoholabhängig ist und auf Therapie geht, sehr viel Lob von der Umgebung. Und dass man glaubt, wenn er nicht geht, wissen die nichts, ist falsch. Weil die ganze Umgebung hat schon gesagt, na, der ist benannt oder die. Wir sagen immer der, weil 4-mal so viele Männer abhängig sind wie Frauen. 3-mal verschiebt sich hin zu den Frauen übrigens, nicht?
Beim Alkohol. Wie beim Rauchen.
Aber man kriegt, und in Wirklichkeit, glauben Sie, jetzt muss ich mich genieren, wenn ich auf ihn zugehe. Nein, der nicht behandelte Alkoholiker, der herumläuft, der wird angezeigt, ja, sozusagen. In seiner Gruppe am Stammtisch vielleicht nicht, aber auch da manchmal. Nicht? Und die Therapie wird immer gut geheißen, wenn jemand was gemacht hat und zurückgekommen ist. Mhm. Angehörige, der andere Punkt. In der Tat ist es so, dass Angehörige von Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen sehr stark belastet werden durch die Erkrankung oft. Ja. In vielen Fällen, weil es eine gewisse Unterversorgung in der psychiatrischen Versorgung gibt, auch alleingelassen sind in der Betreuung. Nicht? Wir haben auch zu wenig Fachärzte für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin. Also das ist ein Manko, Fachärzte, Fachärztinnen. Und die sind belastet und haben eine höhere Gefahr, speziell bei der Sucht, weil ich gesagt habe, 80% werden kein Problem haben mit Sucht. Ja, aber sie haben Angehörige oder Arbeitskollegen, nicht? Also doch. Und das ist etwas, warum es auch Angebote für Angehörige gibt, um über ihre Situation zu sprechen, um nicht krank zu werden. Also das ist ja ganz Wichtiges. Und wir beziehen die Angehörigen auch in die Therapie mit ein, weil wenn das länger besteht, Suchterkrankung zu Hause, hat sich dort oft ein gewisses Gleichgewicht eingespielt und nur aufhören zu trinken führt auch zu Problemen. Es waren schon viele Männer, die wenn man es umdreht, wenn Frauen abhängig waren und das ist nicht mehr gegangen zu Hause und die sind in Therapie gekommen, war die Familie oft nachher gar nicht mehr zufrieden, hat gesagt, ja, wir wollten nur, dass aufhört zum Trinken, aber keiner hat geredet, dass die jetzt plötzlich Sachen fordert oder andere Lebens. Ja, also, das ist schon immer, dass beide beteiligt sind, nicht? Was macht man miteinander? Eines der wichtigsten prognostischen Instrumente oder Situationen ist halt, wenn beide abhängig sind, nicht, müssen beide was machen. Wenn nur einer was macht, wird das nicht gut gehen, sozusagen.
Also aber es ist immer sozusagen das System, das auch therapiert wird bei solchen Erkrankungen. Jetzt hätte ich noch eine Frage. Sie haben das zu Beginn eigentlich schon ein bisschen angesprochen, nicht, welche Einflussfaktoren begünstigen jetzt eine Alkoholerkrankung oder eine Suchterkrankung? Und da ist mir eins besonders aufgefallen, das mich auch wiederum an mich selber erinnert. Ich habe 2001, ich glaube, ich habe das eh schon in mehreren Podcasts erwähnt, mit Rauchen aufgehört. Und der Grund war der, dass ich tatsächlich das Gefühl gehabt habe, ich habe da die Kontrolle verloren. Also ich denke, also ich habe mich limitiert dann selbst auf, ich glaube, 12 oder 15 Zigaretten pro Tag. Und das Furchtbare war, nicht, dass man eigentlich beim Ausdämpfen gedacht hat, wann geht jetzt die nächste? Und das ist was, nicht, das wollte ich mir schlicht nicht antun. Nicht? Entsprechend 2001 damit aufgehört. Trinken tue ich gar nichts. Und zwar, weil ich mir selbst attestieren tät, dass ich eine Suchtpersönlichkeit bin, sage ich jetzt einmal als Laie, gibt's so konfigurierte Menschen, die eine Suchtpersönlichkeit haben?
Ja, das, man hat immer geglaubt, dass man so eine Suchtpersönlichkeit findet, wo man vorher schon weiß, der ist gefährdet. Aber es hat sich nicht bewahrheitet, dass man eine Suchtpersönlichkeit im Vornherein schon einmal feststellen kann. Nicht? Es gibt begünstigende Faktoren, nicht? Wie zum Beispiel andere Erkrankungen oder familiäre Belastung oder genetische sozusagen, dass man was hat. Sonst sind die normalen Risikofaktoren, also niedriger sozioökonomischer Status, niedriger Bildungsniveau ist ein Risikofaktor, aber es gibt es in allen Schichten, aber das ist immer, dass man da eher krank wird. Einige Faktoren, wo man noch was zusammenfinden kann, aber es gibt es jetzt nicht. Aber wir wissen, wenn jemand einen schädlichen Gebrauch gehabt hat, der in Richtung Abhängigkeit gegangen ist, hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass er von was anderem auch abhängig wird. Das wissen wir nicht. Das ist eindeutig. Und die Zigaretten, das war ja ein sehr gutes Beispiel. Das ist ja ganz klassisch. Also man verliert die Kontrolle. Es geht ja dann selber schon auf die Nerven, was man da macht, nicht? Und sagt, na, vielleicht geht's mit weniger. Bis man vielleicht einmal auch ganz aufhört und das Ganze macht. Das wäre schon ein Gewinn wieder an Lebensqualität. Gut, aus dem mit der Sauna raucht man auch nicht so viel.
Ja, das stimmt. Das tut man gut.
Aber die Zigaretten, das Zigarettenrauchen ist halt schon das, wo das Wiederauftreten der Erkrankung oder das Rückfallsquote quasi am höchsten fast ist von allen Substanzen. Okay.
Sie haben noch was angesprochen, und zwar, und ich unterbreche den Peter schon wieder, der setzt immer an und atmet aus. Was mich noch interessiert, jetzt, Sie haben angesprochen, die medikamentöse Unterstützung, die da in der Therapie angeboten wird, also diese Antagonistentherapie oder antagonistische Therapie bei Opioiden oder Opiaten. Beim Alkohol hat es früher, weiß nicht, Peter, ob du an das nur erinnern kannst, das Antabus geben. Das war mehr oder weniger ein Präparat, das sozusagen bei Alkoholkonsum dann ganz scheißliche Auswirkungen am Körper verursacht hat. Also Sie kennen das bestimmt. Mhm. Wird sowas nur eingesetzt oder gibt es da schon andere?
Ja, teilweise, also das stimmt. Also beim das, was wir gesagt haben, diese Opioid-Agonistentherapie, das macht man bei verbotenen Heroin sozusagen. Mhm. Da kriegt er reine Substanz, braucht am nächsten Tag keine Prostitution mehr gehen, ist nicht mehr im Kriminal, funktioniert wunderbar, kann integriert werden, kann arbeiten. Nicht?
Methadon wäre das quasi.
Methadon war das alte, das früher nicht. Heute nimmt man halt Morphine oder Buprenorphin, was auch immer. Das wird jetzt zu weit führen, aber da gibt es ja Palette und da muss man halt aussuchen, was das geeignetste ist. Beim Alkohol, wir haben also die Therapie, wenn wir auf der medikamentösen Ebene bleiben, vom Alkohol, von der Alkoholabhängigkeit ist, wir haben kein Anti-Alkoholikum, es gibt nichts, kein Medikament dafür. Eines, was angesprochen ist, was ich sehr wenig verwendet habe und es gibt es noch in Verwendung, ist sozusagen dieses, wie gesagt, am Antabus. Das heißt, da geht es darum, dass der Alkohol, der durch die Alkoholdehydrogenase abgebaut wird und dann entsteht ein Zwischenprodukt vor der nächsten Abbau. Das ist Acetaldehyd, das mögen wir nicht. Das macht uns Kopfweh, das macht uns Symptome ganz, ganz schlecht. Bei manchen Menschen, oft bei Asiaten, wo das zweite Enzym reduziert ist, vertragen weniger Alkohol. Und das hat man medikamentös gemacht, dass man das zweite Enzym sozusagen blockiert. Jetzt bleibt das Zwischenabbauprodukt, sammelt sich an im Körper und macht massive Symptome. Man macht quasi medikamentös eine Alkoholunverträglichkeit. Das ist aber, wenn man das kriegt, auch sehr gefährlich und eigentlich schlecht. Das ist in einem ganz kleinen Prozentsatz wird es verwendet, aber das kann jemandem helfen, vor allem wenn er schon einmal Erfolg damit gehabt hat. Was wir machen, ist im Entzug der Behandlung vorübergehend mit Beruhigungsmitteln. Das funktioniert, damit man diese Komplikationen, also Flüssigkeit, Vitamin B, Beruhigungsmittel, Schlafmittel für eine Woche ungefähr, dann reduzieren aus. Dann Diagnostik von den Erkrankungen, die zugrunde liegen, also Antidepressivum vielleicht oder Angst, dass man die im Griff kriegt. Und gegen Alkohol haben wir ein paar Medikamente, die zum Beispiel das Alkoholbedürfnis reduzieren. Ja? Anti-Craving-Substanzen, da haben wir zwei im Umlauf, nicht? Aber wir haben, oder drei gibt's nicht, aber wir haben kein grundsätzliches gegen die Abhängigkeit. Nicht? Aber substituieren tut man nicht, so wie bei den Opioiden, weil der Alkohol so giftig ist, dass man den nicht weitergeben wollen in dieser Menge und weil es auch sehr schwer kontrollierbar ist und weil verschiedene andere Gründe, aber das macht keinen Erfolg beim Alkohol. Das geht bei manchen, bei den Opioiden, aber nicht beim Alkohol. Ne? Also Grunderkrankung. Wie ich gesagt habe, die geht sich das noch aus, weil man sagt immer, der Alkohol hilft ja nicht bei der Depression. Das stimmt halt nur bedingt. Nicht? Weil wenn ich die Depression mal kurz anschaue, wenn ich sage, das ist eine Antriebsstörung, ich habe zu wenig Energie, ich kann nicht schlafen, nicht einschlafen, nicht durchschlafen, ich habe eine gedrückte Stimmung und ich habe Angstzustände. Vielleicht nicht. Dann ist der Alkohol, ob ich schlafen kann, nicht, ist eine Dosierungsfrage. Damit kann ich den Schlaf regulieren, auch wenn es nicht sehr sinnvoll ist. Ich kann die Stimmung heben. Es ist eindeutig angstlösend. Ja. Und ich kann die Stimmung verändern, den Antrieb verändern. Aber wir wissen, wenn man den Alkohol verwendet zur Behandlung der Depression, dass er über lange Frist viel schlechter die Depression wird. Das funktioniert nicht. Außerdem ist das Nebenwirkungsspektrum schlecht. Aber wenn ich jetzt denke, ich nehme gegen die Schlafstörung einen Alkohol und ich mache einen Alkoholentzug und die Schlafstörung ist das, was am längsten bleibt und ist häufig ein Grund, dass jemand wieder anfängt mit dem Alkohol, weil er nicht schlafen kann. Nicht? Oder weil die Stimmung so depressiv ist. Oder wenn die Leute, bevor es weggeht, ein bisschen vorglühen, ja, und jemand hat eine Sozialphobie, dass er Angst hat vor anderen Leuten oder in Gesellschaft zu gehen und merkt, der Alkohol hilft, dann wird dieser Alkoholkonsum nicht zurückgehen, wenn ich nicht grundsätzlich diese Angst in den Griff kriege. Das ist die Sache. Also ich behaupte, der Alkohol ist das am meisten verbreiteste Antidepressivum in Österreich, bewusst oder unbewusst, aber ist nicht geeignet. Ne?
Also das ist die nicht geeignete Selbsttherapie und führt uns wieder zu Ihren Zielgruppen, nämlich Depression oder Angststörungen. Sie haben jetzt Sozialphobie gesprochen, also die Angststörung, da auch wieder der Alkohol. Und dann haben Sie noch stehen, nämlich Benzodiazepin und Cannabisabhängigkeit. Jetzt ist Cannabis hat in den letzten Jahren, hört man immer mehr in den Medien in Deutschland, legalisiert oder hat es legalisiert. Also rund um uns ist die Gesetzeslage anders als in Österreich. Wir wissen aber auch, dass es immer potenter wird, dass es synthetische Cannabinoide gibt. Wir wissen, dass gerade bei Jugendlichen, wo das Gehirn noch nicht vollständig entwickelt ist, die Gefahr sehr groß ist, dass sie Psychosen entwickeln. Und ich habe damals im vorigen Jahrtausend, aber in Gugging im Praktikum 1999 meine erste Cannabis-Psychose bei einem jungen Burschen gesehen und war ziemlich überrascht, dass das gibt, weil man ja mehr oder weniger oder ich mehr oder weniger Cannabis zu den eher harmloseren Drogen gezählt hätte bis zu diesem Zeitpunkt. Ja. Wie ist da die Entwicklung in Österreich und was ist Ihr Tipp an die Jugendlichen?
Na gut, die Jugendlichen sollen es nicht nehmen, nicht? Also, das ist einmal generell bei jeder Form von Regulierung und psychotropen Substanzen, nicht? Ist ja nie beinhaltet, dass Jugendliche es jetzt kriegen sollten, nicht? Und das ist bei allen Substanzen, dass man sagt, okay, je älter, desto gescheiter, ja? Das Ganze gut. Aber das Cannabis ist so, dass man, jetzt Cannabis-Produkte werden in Europa, da ist Österreich nicht anders, werden jetzt in einem Alter zwischen, wenn man nimmt, 15 bis 64, werden so circa 15% haben im letzten Jahr Cannabis konsumiert. Und im Laufe ihres Lebens haben Leute zu 30% Cannabis konsumiert. Nicht? Das ist so die Form. Also das ist häufig. Das stimmt doch, dass Cannabis eigentlich eine recht gut verträgliche Substanz ist. Ja, sie können keine Überdosis haben, sie ist gut verträglich und der Großteil der Leute, die ja Cannabis probieren oder gelegentlich nehmen, werden kein Problem mit Cannabis haben. Aber Cannabis kann eindeutig Psychosen auslösen. Das darf man nicht, vor allem über das THC geht das. Ja. Das kann die Psychosen auslösen. Natürlich ist es ein kleiner Teil im Vergleich zu denen, die Cannabis konsumieren, die eine Psychose bekommen. Aber die Gruppe ist eine sehr wichtige, weil für diese ist schon ausschlaggebend oder ein Nachteil, wenn sie Cannabis haben, weil es meistens früher ausgelöst wird und weil in fast allen Fällen sogar der Cannabiskonsum während der Psychose weiter das die Prognose oder das Outcome verschlechtert. Ne? Also für die ist das wichtig. Die Kunst wäre halt zu schauen, für wen ist es gefährlich und für wen nicht. Also eine Früherkennung der Psychose oder psychiatrische Erkrankungen wäre wichtig. Jetzt die Veränderung vom Cannabis, da waren ja sehr viele Punkte, richtige
drin, aber
es war das Cannabis hat sich, wenn man heute ein Cannabis raucht, hat es nichts mehr zu tun mit dem, was man vor 30 Jahren geraucht hat. Das heißt, es ist der THC-Gehalt hinaufgegangen, die Konzentration, sowohl im Gras als auch im Hasch, und Es ist im Gegenstück, das THC ist das, was eher die Psychose auslöst, und das CBD, das ist zurückgegangen, das hätte eher einen schützenden, also es geht auch um den Quotienten. Von dem unterscheiden muss man die synthetischen Cannabinoide, und zwar rede ich jetzt nicht, dass ich ein THC, also ein Cannabinoid, das beinhaltet ist, sind ja hunderte Stoffe, also 100 Stoffe drin, 100 Cannabinoide, aber dass ich diesen Stoff künstlich herstelle, das ist also ein eigenes Feld, sondern es geht um neue psychoaktive Substanzen, also ein synthetisches Cannabinoid, wie es in China oder in Indien hergestellt werden und nach Europa exportiert wird auch. Da geht es darum, eine neue Substanz zu bilden, die die Wirkung nachahmt, aber in der chemischen Struktur ein bisschen eine Veränderung hat, sodass sie noch nicht gelistet ist und eigentlich noch legal. Deswegen redet man von legal heiß, nicht? Aber Sinn. Und da, das Cannabis wird von Menschen seit ein paar tausend Jahren konsumiert. Ja? Nicht, dass es gesund ist, braucht man nicht reden, aber das haben alle überlebt und das wird gehen. Bei den synthetischen haben wir überhaupt keine Erfahrung, was das sein soll. Und da haben wir auch Todesfälle gehabt, da haben wir beschrieben. Es ist mengenmäßig in Österreich noch, glaube ich, kein großes Problem, aber wir finden es. Und die Wege sind aber nicht mehr getrennt, dass ich sage, ich nehme jetzt ein Gras, ich nehme ein Haschisch aus Marokko oder aus Afghanistan oder Libanon oder ich nehme jetzt synthetische irgendwas, sondern wir finden synthetische Cannabide im Gras, weil es aufgesprüht worden ist, um das potenter zu machen. Auf einmal haben wir kein Durcheinander. Weil das ist ja bei den illegalen Drogen. Nicht? Beim Alkohol habe ich eine staatliche Garantie, wie viel ist da drinnen, wie viel Volumensprozent, was ist da drin, was ist nicht drin. Sie werden in Österreich, ich will es nicht verschreien, aber sie werden in Österreich nicht mehr blind von einem Alkohol. Das können sie in Russland oder in Afrika. Nicht, dass der gesund ist, der Alkohol ist immer gleich. Aber wenn ich noch schlechtere Sachen drin habe, habe ich andere Schäden noch. Wenn ich mal kaufe, weiß ich nicht, ein Heroin in Wien oder am Städten, nicht, da weiß ich ja gar nicht, was da drin ist. Da ist ein Reinheitsgrad von 7, 8, 9% und da habe ich alles Mögliche drinnen. Nicht? Da habe ich keine Garantie. Das ist ein zusätzlicher Risikofaktor. Nicht?
Für die Gesundheit.
Jetzt günstigstenfalls bin ich dann nach der Therapie clean, glaube ich, sagt man. Also man ist dann sozusagen, man gebraucht die Substanz im Anschluss an die Therapie nicht mehr. Jetzt ist so in meiner Welt, in meiner Laienwelt, ist es so, dass man dann nur mehr eine Moscherie, und ich glaube, so eine große Reichweite haben wir nicht, dass wir da aufpassen müssen mit Werbung. Wenn ich eine Moscherie ist, wäre ich dann wieder rückfällig, weil das wäre das, was ich sozusagen irgendwie so gefühlsmäßig hätte. Man darf dann nie wieder auch nicht kleinste Mengen Alkohol oder nicht einmal mehr den Geschmack von Alkohol spüren. Stimmt das oder ist das auch
Urban Legend? Also das ist eine Frage, die es schon lange gibt und ich denke, dass es interindividuell verschieden ist bei den einzelnen Leuten. So wie jemand da sagt, der aufgehört hat zum Trinken, mir macht es nichts, wenn zu Hause Alkohol ist und wenn Gäste oder mein Partner da ist, der kann ruhig was trinken. Und andere sagt, ich will keinen Alkohol im Haus haben. Ne? Das sind zwei verschiedene Umgänge, nicht? Natürlich die Erreichbarkeit ist immer eine Verführung. In Österreich wird man in Kontakt bleiben mit Alkohol, man kann dem nicht ausweichen und es stimmt tatsächlich, dass auch kleine Alkoholmengen halt das anreizen können sozusagen, weil es gibt ein Suchtgedächtnis und wenn man jetzt Alkohol gewohnt ist, dass da verschiedene Substanzen und Endorphine und Dopamin und so ausgeschüttet wird, nicht? Und man trinkt eine kleine Menge, das System könnte man sich so vorstellen, sagt, na, das ist nett, aber da wissen wir, da gibt's mehr, nicht? Das ist, nicht? Das ist auch warum, Opiate, die haben wir ja auch in kleinen Mengen Endorphine oder kleine Opioid im Körper zur Regulierung von Schmerz und Glückszustände und Frustration aushalten, die da so Funktionen haben. Und mit Heroin nehme ich das jetzt in einer hundertfachen Form, nicht? Und wenn ich dann aufhöre, dann ist häufig, dass wenn sich jemand freut, das ist auch beim Alkoholiker, schüttet er so Glückshormone aus und auf einmal fängt er in dem Fall an, einen Gier nach dem Alkohol zu kriegen, weil er sagt, na, da gibt's aber mehr. Ja, die Erinnerung, könnte man sich so vorstellen. Das heißt, die Abstinenz ist natürlich das Maximum, das Beste, was man erreichen kann beim Alkohol. Ja, bei Opioiden muss man überlegen, aber natürlich am besten ist bei allen Krankheiten, am besten ist es, gibt es nicht mehr. Nicht? Aber man muss manchmal auch mit was leben. Beim Alkohol würde ich schon raten, dass man dem aus dem Weg geht. Die Diskussion ist ja auch immer wieder, hilft jetzt ein alkoholfreies Bier, wo ja ein bisschen Alkohol drin ist, oder ist es zu nahe? Wenn ein Mensch Das muss man mit dem einzelnen Menschen sagen, wenn der sagt, ich, bevor ich ein Bier trinke, trinke alkoholfreies, das hat mir geholfen, die Trinkmenge zu reduzieren oder nicht zu trinken, macht es einen Sinn. Wenn jemand anders sagt, durch dieses Bier, die Nähe zum Bier, kriege ich einen Gusto auf ein Mehrbier, dann darf er das nicht trinken. Nicht? Also ich würde nicht generell, sondern jeden Einzelnen, aber je mehr Abstand, desto gescheiter. Ne?
Also im alkoholfreien Bier ist Alkohol drin, habe ich das jetzt richtig verstanden?
Ist drin, wir machen in manchen Lebensmitteln, das ist nicht so, das ist schon problematisch, nicht? Wir haben mal einen Test gemacht in einem anderen Spital, wo wir draufgekommen sind, wieso sind die Alkoholtests ein bisschen positiv oder was, weil die Punschkrapferl wirklich so viel Alkohol haben. Oder die Mondstrudelstudie, dass man Opiat positiv nach dem Mondstrudel wieder.
Also, okay.
Aber prinzipiell bei allen chronischen Erkrankungen, rezidivieren, chronischen Erkrankungen, schauen, das symptomfreie Intervall länger zu machen, so lange wie möglich, und die wiederauftretende Erkrankung, bei der Sucht sagt man Rückfall, aber es ist ein Wiederauftreten, das kurz zu halten. Wenn Sie jetzt alkoholabhängig waren und haben eine Abstinenz erreicht und Sie beginnen wieder zu trinken, werden Sie mit einer kleinen Menge anfangen und die wird sich dann steigern im Laufe der Zeit, nicht? Und je früher man wieder eingreift, desto besser kann man anschließen an die Ergebnisse, und wenn man da zu lang wartet, fängt man bei Null an und macht alles wieder kaputt sozusagen. Das wäre das Ziel, den Rückfall nicht nur als ein Versagen zu sehen, sondern zu sagen, das ist eine Krankheit, die immer wieder kommt und man muss bei Zeiten wieder was machen und wieder einschreiten.
Das haben wir wieder am Anfang nämlich. Ich denke mal, wir haben am Anfang darüber gesprochen, dass der Konsum nicht das Problem ist. Er wird nur dann zum Problem, wenn die Menge immer mehr wird, wenn es Entzugssymptome gibt, wenn es Abhängigkeit gibt, wenn es eine Einhängung gibt und Kontrollverlust und das Verhalten ein schädigendes Verhalten ist. Wir werden die Suchtberatungsstellen verlinken in den Shownotes, weil Oliver, du hast gefragt, ob nicht nur der Betroffene, sondern auch die Lebenswelt und das System Familie mit in der Behandlung einen Stellenwert hat, und den hat's. Gott sei Dank, sage ich jetzt an dieser Stelle, weil man kommt ja dann auch wieder, nachdem man 6 Wochen bei Ihnen war, zurück in die Lebenswelt, und es ist nie zu spät, quasi bei Ihnen anzudocken, weil man halt ziemlich viel aus, also der Mensch hält ja überhaupt ziemlich viel, ziemlich lang aus, aber es ist gescheit, wenn man gut auf sich schaut, und es ist wahrscheinlich gut fürs ganze Umfeld, wenn man gut auf sich schaut. Es ist wichtig, dass Jugendliche möglichst lang, also nicht mit Kindersekt anfangen, ne?
Möglichst lang. Mit Zigaretten, kannst du erinnern? Genau,
die gibt's nicht mehr.
Die gibt's wirklich.
Ja, am Leopoldimarkt habe ich es gesehen, in Kremstein. Ja, also okay. Sie gibt's noch so von fahrenden Händlern, sage ich jetzt, aber nicht mehr im stationären Handel. Aber ja, da sind wir gut dabei, das kennen wir wirklich gut. Und dass solange das Gehirn im Umbau ist, überhaupt die Substanzen. Wie lange ist das Gehirn im Umbau?
Ja. Ein Mann kann mit 50 auch noch in die Pubertät kommen, glaube ich.
Das heißt, der Midlife-Crisis, glaube ich.
Aber man sagt so mit 21 oder so, aber
also man soll ran,
generell ist, je später man mit was anfängt oder je entwickelter man ist, auch bei anderen Erkrankungen, ne, je später, desto gescheiter ist, dass man noch eine gesunde Entwicklung halt auch oder nicht beeinflusst hat.
Und mit manchen Dingen sollte man wahrscheinlich gar nicht anfangen.
Nein, aber es kommt halt darauf an, wie viel und wie bei allen Dingen. Ne? Das hat ja mehrere Aspekte. Ne? Ich denke, wir haben etliche, wir haben viele Risikofaktoren, nicht? Für die Erkrankung im Alter und was die Gesundheit schädigt hat, und wir müssen uns mehr mit der Gesundheitserhaltung, und wir haben eben Nikotin und Zigaretten und Cholesterin und Zucker und was der Teufel, alles ein Risiko, aber der stärkste Risikofaktor, ja, den wir überhaupt kennen, ist eigentlich die Einsamkeit. Das wird immer klarer jetzt, dass die Einsamkeit, das ist das, was uns die Lebensqualität dann auch reduziert und auch die Lebenserwartung. Und nicht nur in der Zeit, wo man einsam ist, sondern auch in Phasen, wo man einsam ist, machen einen Einfluss aufs Alter, also für den Gesundheit. Das heißt, wenn schon Alkohol trinken oder Drogen, dann nur in Gesellschaft und gleich was Kommunikatives dazu, würde ich sagen, aber aufpassen, dass man es halt nicht zu regelmäßig, man sollte immer 2 Tage in der Woche nichts trinken, 2 Wochen im Halbjahr nichts trinken, vielleicht 2 Monate im Jahr nichts, dann kann auch nicht viel passieren.
Die Fastenzeit bietet sie an, nichts zu trinken, dieser Dry January bietet sie an, nichts zu trinken, also da gibt es eh ganz, ganz viele Initiativen, ja. Und für uns Männer der November noch mit der Männergesundheit.
Und ihr nehmt schon eine Menge vorweg, nicht? Wir
Ach so, ja.
limitieren uns ja immer auf 45 Minuten. Und wir fordern dann immer einen Appell ein. Jetzt habt ihr beide schon eine Menge Appelle quasi outgeschautet, sagen wir.
Vielleicht wir hast du immer einen Appell.
Als Anglizismus. Ich glaube, was ich richtig, wenn ich den Herrn Primarius richtig verstanden habe, dann ist es wichtig, sozial zu sein, also ein soziales Umfeld zu haben, kommunikativ zu sein, Kommunikation zu betreiben. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man Substanzen, wenn es denn legal sind, mit Hirn gebraucht. Das habe ich verstanden. Herr Primarius, haben Sie nur einen Kernappell, den man der Zuhörerinnenschaft mitgeben kann?
Ich denke, das ist mein Kernappell. Also dass das immer mehr in den Mittelpunkt, dass man diese Einsamkeit anschauen muss und dass man das auch verhindern muss unbedingt und dass man das, was man konsumiert, mit Maßen und nicht regelmäßig konsumiert, damit ist eigentlich wirklich viel gewonnen. Ne? Das ist eigentlich das Wesentliche. Und dass, wenn in der Umgebung jemand offensichtlich Probleme mit Alkohol und Drogen hat, dass man das anspricht und ihm sagt, da gibt's Möglichkeiten, dass man was machen kann. Und für sich selber auch, dass man zeitnahe Hilfe sucht, und weil es ist gut behandelbar und man kann eindeutig Linderungen herbeiführen. Nicht? Und das, also wir haben übervolle Wartelisten auf der Drogenstation und auf der Alkoholstation. Das hat sich verändert. Also dieses, dass man nicht in Behandlung geht, hat sich umgedreht, habe ich den Eindruck. Ja.
Und man hat die Möglichkeit, sich das Landesklinikum Mauer am Stetten auch anzuschauen, und zwar die niederösterreichische Landesausstellung 2026 mit dem Titel Seelische Gesundheit im Wandel der Zeit wird in diesem wunderschönen Areal. Ich habe vor kurzem erst dort unterrichtet. Ich war ganz fasziniert vom Bildungscampus Mostviertel. Herzliche Grüße an die Frau Direktorin Mayer an dieser Stelle. Hallo Manu. Mhm. Das ist wirklich sensationell. Ihr habt es wunderschön.
Ja, es wird im März 2026 eröffnet, bis November 2026. Wir sind seit über 10 Jahren schon in Vorbereitungen, Bewerbungen. Seitdem das entschieden ist, gibt es massive Baumaßnahmen, Renovierungen, alles wird hergerichtet. Es wird gehen um die seelische Gesundheit im Wandel der Zeit. Das historische Gebäude, das war ja 1898 die Grundsteinlegung sozusagen von Mauer. Es dürfte auch eines der größten zusammenhängenden Jugendstil-Ensembles in Europa sein. Es war auch das Vorbild für die Baumgartner Höhe in Wien, der Psychiatrie. Es wird die Ausstellung verschiedene historische Sachen, aber auch Gegenwartsbezug haben. Es hat die Architektur einen Stellenwert, indem er dort ist. Und es wird die Psychiatrie und der Nationalsozialismus als dunkles Kapitel thematisiert auch. Und nach der Landesausstellung wird ein Haus als Lern- und Gedenkort bestehen bleiben für die Ausbildung auch in Gesundheits- und Sozialberufen, dass man auch die NS-Zeit und Psychiatrie im Zusammenhang sozusagen anschauen kann.
Ja, wir werden uns spätestens im März 26 wiedersehen. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Fein war's.
Vielen Dank, Herr Primarius. Vielen Dank für die Zeit. Vielen Dank für das wirklich interessante und lehrreiche Gespräch. Nicht?
Und gut, dass du zum Rauchen aufgehört hast, Oliver.
Und ich glaube, dass es gut war, dass ich zum Rauchen aufgehört habe. Vielen Dank.
Kann man nur gratulieren. Aber danke für die Einladung. Wünschen einen schönen Tag.
Danke.